Hermann Parzinger ist vielen als langjähriger Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekannt. Seit April diesen Jahres ist er Kurator des Hauptstadtkulturfonds. Ausgebildet wurde er als Archäologe und hat sich zu Beginn seiner Karriere mit über 10.000 Jahre alter Kunst beschäftigt. Wie man die Spanne über so viele Zeitepochen schlägt und ob ihm seine Erfahrung als Kampfsportler dabei hilft, sich gegen politische Einflussnahme zu wehren, erfahren Sie in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries und ich freue mich, Hermann, dass du heute Zeit für uns hast.
Ich freue mich auch, danke.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, wir fangen ja immer biografisch an. Es ist Archäologe wahrscheinlich auch, bist ja ein bisschen älter als ich, aber auch in deinem Abiturjahrgang nicht der häufigste Berufswunsch gewesen. Wie bist du zur Archäologie gekommen?
Und das ist in der Tat so. Man muss dazu sagen, ich komme aus dem sogenannten nicht-akademischen Elternhaus. Also ich war der Erste, der studieren konnte, Abitur gemacht hat. Und aber bei uns lagen immer, also meine beiden Eltern, gut, war Kriegsgeneration und so, die haben beide unglaublich viel gelesen. Und es lagen mal total viele Bücher zu allen möglichen Geschichten, also Zeitgeschichte, vor allem moderne Geschichte und so weiter. Und Geschichte hat mich immer fasziniert und ich wollte in der Richtung mal was machen. Von der Schule her war das jetzt vielleicht weniger und die Frage, was studierst du? Studierst Geschichte, du studierst ja nicht als junger Mensch und sagst, ich werde Universitätsprofessor, sondern das normale Berufsbild eines, wenn du Geschichte studierst, ist Lehrer. Und damals, 79, irgendwie 78, 79, wollte ich jetzt nicht Pauker werden, wie man damals gesagt hat. Und hat mir alles mögliche andere angesehen, angehört, was interessant sein könnte und hat nicht so richtig was ergeben. Und ich war dann noch bei der, meinen Wehrdienst gemacht bei der Bundeswehr und habe immer für Freitag mich sozusagen für alle möglichen Studienberatungen immer aus der Kaserne verabschiedet, die letzten 2-3 Monate. Das ging und das war insofern gut, weil am Freitag wurde mir der Wachdienst fürs Wochenende eingeteilt, bis meine Vorgesetzten es mal bemerkt haben und dann konnte ich mehrere Wochenende hintereinander wachschieben. Aber ich habe mich dann auch ganz allgemein beraten lassen in München an der LMU, die allgemeine Studienberatung. Also unkonkreter geht's gar nicht. Und das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, denn während ich auf diesen relativ nichtssagenden Termin wartete, lag da so eine Broschüre. Und ich blätterte drin und da war das Fach, der damals nannte man es Vor- und Frühgeschichte oder prähistorische Archäologie, das wurde dort vorgestellt und da dachte ich mir plötzlich, und ich muss dazu sagen, Archäologie fand ich immer ziemlich langweilig, hat mich nie besonders interessiert. Geschichte ja, aber Archäologie nicht. Und plötzlich ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ja genau das. Die Welt hinaus, die Geografie verstehen, enge Zusammenarbeit mit Naturwissenschaften, mit der Botanik, mit der Zoologie, mit der Geologie, um die Umwelt zu verstehen, in die menschliche Entwicklung eingebettet sind. Heute, das war damals noch nicht so, die Paläogenetik, die ja ganz neue Erfahrungsmöglichkeiten gibt. Und das hat mich plötzlich total fasziniert. Und dann war eben auch die Frage, was machst du mit der Archäologie? Das gerade im Denkmal, in den Denkmalämtern, der Denkmalschutz eben Stellen aufgebaut hat. Also es schien plötzlich aufgrund dieses Artikels erstens mega spannend und zweitens nicht so total hoffnungslos, nicht so total brotlos. Und dann habe ich mich entschieden, mir das mal anzusehen. Und was ich toll fand, vielleicht weil meine Eltern immer sich für Geschichte interessiert haben, die haben nicht gesagt, oh Gott, jetzt studiert der erste Sohn und er macht nicht Medizin oder Ingenieur oder Rechtsanwalt, was Handfestes, Konkretes, er macht Archäologie. Aber sie fanden das gut und haben mich unterstützt und das war eigentlich ja die erste Weichenstellung und die zweite. Ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und habe dort begann zu studieren in der LMU. Und was ich natürlich nicht wusste, wer dort das Fach vertritt. Und da hatte ich das große Glück, mein Lehrer, mein akademischer Lehrer Georg Kossack, der war damals schon älter, so Ende 50, und das war wirklich eine Koryphäe im Fach. Und Koryphäe insofern, dass er nicht so positivistisch dachte, viele Details, klar, das ist immer wichtig in der Forschung, Daten, Datenbreite. Aber er hat immer uns vermittelt, man muss wissen, wofür mache ich das Ganze, den größeren Kontext. Und auch im Kontext eben der Entwicklung der Archäologie in Verbindung mit den Geistesideen, geschichtlichen Entwicklungen. Und das fand ich mega spannend. Und da war es eigentlich klar, dass ich das machen werde.
Und bist du dann zu dem Gespräch überhaupt noch hingegangen oder bist du aus dem Wartezimmer mit der Broschüre in der Hand gleich abgerauscht?
Ich bin aus Höflichkeit noch kurz rein, aber allgemeine Studienberatung, also das war so ein bisschen so bla bla bla, aber das ja, ich wusste eigentlich, also da ist ein Virus übergesprungen, ganz klar. Und was man dazu mal sagen muss, vielleicht im Unterschied zur Geschichte, egal um welche Zeitperiode es geht, die Archäologie, und das ist heute noch so, man denkt immer, ja, es war schon so viel ausgegraben, wir wissen eigentlich noch ziemlich wenig. Und unser Kenntnisstand, egal welche Epoche, ist total bruchstückhaft. Das führt aber dazu, dass eine Ausgrabung, die mag ganz unspektakulär sein, kann unser Geschichtsbild einer bestimmten Epoche, einem bestimmten Raum nochmal komplett auf den Kopf stellen. Und da musst du nicht Gold und Mumien finden, da reichen oft unscheinbare Details. Und das fand ich auch nochmal wahnsinnig spannend. Das sind die Geschichtswissenschaften schon nicht mehr so. Natürlich gibt es da auch noch vieles zu erforschen und alte Bilder zu modifizieren und so, aber ein Großteil der Quellen ist bekannt und so radikal wie in der Archäologie ist es eigentlich nicht. Und was noch hinzukommt, als Historiker, ich habe Geschichte im Nebenfach studiert, lernt man immer Quellen kritisch zu arbeiten. Also jede Quelle, jede Geschichtsquelle hat ja eine Absicht. Ist ja nicht so neutral. In der Archäologie ist es ganz anders. Was im Boden steckt, ist komplett neutral. Schwierigkeit dort ist nur, was du ausgräbst, musst du richtig interpretieren. Aber jedenfalls der die Quellen hinterlässt, der wollte dich nicht in das Licht führen. Ein König oder ein Heerführer, der sozusagen sein Leben aufschreiben lässt, hat immer versucht, es zu beschönigen. Die unschönen Taten wurden verschwiegen und so weiter. Ne? Das ist in der Archäologie anders. Das ist wirklich objektiv, neutral. Noch einmal, die Schwierigkeit besteht darin, es richtig, wenn du es ausgräbst, richtig zu interpretieren. Die Beobachtung, die Fundbeobachtung, und das ist zum Teil schon ein ziemlich kompliziertes Geschäft. Aber das fand ich dann wirklich spannend und bin weit rumgekommen und weltweit eigentlich auch internationale Kontakte. Also ich bin da in diesem Fach richtig aufgegangen.
Das heißt, du hast auch so richtig gegraben?
Ich habe richtig gegraben von Spanien, Türkei, Iran, die meiste Zeit in Sibirien, aber auch Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan. Also das war schon unter unterschiedliche Fragestellungen, frühe Sesshaftwerdung bis hin zu den Reiternomaden, den Skythen. Aber auch Zinnverarbeitung. Wo kommt das Zinn eigentlich her, was der entscheidende Rohstoff für die Bronze ist? Bronze, eine ganze Epoche wird ja nach dem Rohstoff benannt, Bronzezeit. Die Bronze kommt aber natürlich gar nicht vor. Es ist eine Legierung von Kupfer mit Zinn. Und wo kommt das Zinn her? Es gibt ganz wenig Lagerstätten. Es gibt da welche in Zentralasien. Die haben wir auch in den späten 90er Jahren prospektiert, erforscht und tatsächlich, das war wirklich die Stecknadel im Heuhaufen, auch bronzezeitliche Zinnbergwerke gefunden in Tadschikistan und Usbekistan. Und jetzt mit Isotopenforschung, also Isotopenanalysen, das sind eben so eine Art chemischer Fingerabdruck eines Rohmaterials, kann man die Herkunft dann bestimmen auch. Und das ist natürlich jetzt spannend. Der Großteil des Zinns ging nach Mesopotamien, aber auch weiter. Also solche Dinge, das hat mich eigentlich immer fasziniert, mit Naturwissenschaften zusammenzuarbeiten, aber immer um eine historische Frage zu lösen. Und im Ende bin ich ja wieder bei der Geschichte. Also die Archäologie ist ja auch eine Geschichte. Nur hast du keine schriftlichen Quellen, sondern du beschäftigst dich praktisch mit dem Müll der Vergangenheit. Ne? Das, was die Menschen zurückgelassen haben. Und daraus wirklich ein Geschichtsbild zu formen, das fand ich schon immer ziemlich spannend.
Das heißt, dich haben jetzt gar nicht so sehr die künstlerischen Artefakte, die man ja auch so im Kopf hat, Höhlenmalerei, diese kleinen Venus-Skulpturen, große Objekte, von denen noch die Hälfte übrig ist, das hat dich gar nicht so gereizt, sondern diese alltäglichen Bruchstücke von Töpfen, Spuren von Siedlungen, also eher so dieses alltäglich Ephemere?
Mich hat gereizt, dass man aus so zunächst belanglosen Dingen wirklich Geschichte rekonstruieren kann. Aber natürlich, das, was du ansprichst, das ist natürlich wirklich high-end. Also ich war vor 2 Jahren, hatte mir Gelegenheit, in Lascaux diese Höhlenmalereien zu sehen. Das ist umwerfend. Also wie man vor 12.000 Jahren in der Lage war, im hinteren Teil der Höhle die Wände mit Malereien zu versehen, die so lebensnah sind, auch in Dynamik, in Bewegung. Das ist eine räumliche Tiefe, die sind hintereinander gestaffelt, da ist eine Perspektive drin. Das ist eigentlich unglaublich. Man hat Jahrtausende danach sowas nie wieder dargestellt. Man wäre in der Lage gewesen, ist eine andere Frage. Warum hat man es nicht? Aber dort war das wirklich unglaublich eindrucksvoll. Und wenn man sich klar macht, in den hinteren Höhlenbereichen, da ist ja dunkel, die müssen also mit Feuer, mit einer Fackel dahin gegangen sein. Und wenn du dir vorstellst, diese dichte Malerei, und du gehst mit einer Fackel, das flackert ja das Licht, ne? Das wird fast zu einer Belebung dieser Bilder, als wie Kino. Und das ist natürlich schon unglaublich eindrucksvoll. Genauso, was du angesprochen hast, diese Venus-Figurinen, die mit Fruchtbarkeitskult zusammenhängen oder an der Schwäbischen Alb, auch so etwa 15.000 Jahre oder 30.000 Jahre vor heute dieser Löwenmensch, also dass man das komplexe Denken, dass man nicht nur die Tiere darstellt, die man in der Natur ja vorfindet, ob sie einen bedrohen oder ob man sie jagt, Menschen darstellt, Frauen, Fruchtbarkeitskult, Betonung der Vulva, der Brüste und solche Dinge, aber dann ein Mischwesen, das kann man sich gedanklich vielleicht vorstellen. Ja? Wir wissen ja relativ wenig über die mythischen Vorstellungen, aber dass man das sozusagen dreidimensional darstellt, ein Mensch mit einem Löwen kombiniert und das unglaublich fein rausgearbeitet. Ne? Und dazu kommt dann noch die ersten Musikinstrumente, die ersten Flöten. All das ist so ein Kontext. Also die Malerei, ich sag mal, fast wie Kino, die figürliche Kunst und die Musik und natürlich auch Sprache, Sprachfertigkeit, das gibt es ja schon viel länger, aber das waren natürlich auch soziale Mittelpunkte, ne? diese Orte, an denen das alles stattgefunden hat.
Ich erlebe dich jetzt, weil ich dich ja eigentlich als Kulturmanager und Museumsmann kenne, erlebe ich jetzt hier einen Wissenschaftler, der begeistert sagen, von diesen Dingen spricht und frage mich, warum hast du das dann verlassen, um im Bürosessel des Kulturmanagers auch wichtige Dinge zu tun, natürlich, aber warum hast du das verlassen?
Also das ging schrittweise. Ich hatte das Glück, dass ich dann nach dem Studium mit der Promotion hatte in der Assistentenstelle in München an der LMU. Und nach der Habilitation kam ich zum Deutschen Archäologischen Institut. Das ist ein Verbund von 12 Instituten. Die Zentrale ist in Berlin mit dem Präsidenten. Und dann gibt es so 12 Institute, die zum Teil im Ausland sind, zum Teil im Inland. Und ich wurde stellvertretender Direktor der Römisch-Germanischen Kommission. Das ist ein Zweiginstitut in Frankfurt, in Frankfurt am Main. Ebenso prähistorischen römischen Forschungen hier in Mittel- und Osteuropa, was so damals mein Spezialgebiet war. Und da konnte ich, also der erste Direktor, der hat sozusagen die ganze, musste die Verwaltungsdinge machen. Ich konnte mich nur auf die Forschung konzentrieren. Ich habe ziemlich viel gemacht, auch ganz erfolgreich. Und dann hat man hier in Berlin ein neues Institut gegründet, die sogenannte Eurasienabteilung. Das waren, die Stellen kamen noch aus den Resten des Archäologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der DDR. Und man hat dann 1995 daraus diese Eurasienabteilung gegründet, eben für Forschung in der ehemaligen Sowjetunion. Weil immer mehr Forscher aus der Ukraine, aus Russland, aus Georgien kamen und gesagt haben, kommt doch auch, macht Forschung bei uns, gemeinsame Kooperation. Und dann hat man da einen Direktor gesucht. Und weil ich slawische Sprachen kannte, nicht Russisch ein bisschen, aber ich hatte vor allem viele in Jugoslawien, da habe ich auch mal studiert und hat Tschechisch gelernt und Slowenisch und jahrelang in der Türkei gearbeitet, also auch Türkisch. Also die Sprachen, die diesen Raum so ein bisschen umgeben. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und klar, so ein Institut aufzubauen, es war wahnsinnig reizvoll. Und da ging es dann eben nicht nur, dass man selber morgens ins Büro geht und forscht oder auf eine Ausgrabung geht und gräbt, sondern du musst natürlich, du hast dann Stab an Leuten, du musst so einen Betrieb ja auch aufbauen. Wir mussten eine Zeitschriftenreihe begründen, eine Monographienreihe, du musst mit Verlagen verhandeln, du musst Mitarbeiter an Land holen, an Bord holen. Und das hat mir Spaß gemacht und ich weiß noch gut, 1995 bin ich nach Almaty, die damals noch Hauptstadt von Kasachstan war, geflogen, mit dem Rucksack und bin dann da irgendwie zum Archäologischen Institut, wo ich die Adresse hatte. Es gab damals, hat man noch gefaxt, es gab aber noch kein E-Mail irgendwie. Und habe so an die Tür geklopft und hallo, ich komme aus Deutschland, bin Archäologe, bin jetzt Direktor so eines neuen Instituts, wollen wir kooperieren. Und wie das so war, noch aus der Sowjet-Tradition, einen Kollegen, den schickt man nicht ins Hotel, den nimmt man immer mit nach Hause. Also ich habe also unzählige Nächte auf allen möglichen kasachischen, usbekischen, kirgisischen Sofas verbracht im Wohnzimmer, war 1-2 Tage in der Familie integriert, das war wahnsinnig toll. Das alles kennenzulernen, wie die Menschen leben auch, da sind Freundschaften entstanden und später, Jahre später, haben mir Kollegen erzählt, dass wir längst schon mit per E-Mail und geflogen und so weiter. Weißt du noch, der Patzinger, wie der damals mit dem Rucksack vor der Tür stand? Also auch dieses Aufbauen von Verbindungen, das hat mir Spaß gemacht. Und wir haben dann ziemlich erfolgreich dieses Institut aufgebaut, weiterentwickelt. Ich habe dann, das war die erste westliche Ausgrabung 2000, im Iran, seit der Islamischen Revolution, also seit 1979, konnte man dort nicht mehr ausgraben, weil die Behörden es nicht mehr zugelassen haben. Und wir haben nach 3 Tagen Verhandlungen 2000, das war die Zeit von Khatami, da gab es eine wirkliche Öffnung in dem Land, haben wir angefangen, eine Grabung zu machen. Also es lief alles ganz erfolgreich. Und dann stand an, dass der Präsident des Instituts, des Deutschen Archäologischen Instituts, gewählt wird. Ich war da noch relativ jung, aber dann hat man mir das angetragen. Und ja, und da war es natürlich schon mal eine andere Aufgabe. Ne? Du musst dann die Gesamtstrategien fürs Institut, für diese ganzen Auslandsabteilungen, wie fließt es zu einer Gesamtstrategie, Forschungsstrategie zusammen? Du musst im Bundestag, im Haushaltsausschuss, Deutsche Archäologische und Subkürz zum Auswärtigen Amt, du musst für den Haushalt kämpfen, du musst Lobbyarbeit machen. Und das lief auch dann ganz gut und das war offenbar dann der Sprung, dass er mich gefragt hat, mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das sind ja auch Positionen, die du nicht bewerben kannst, sondern du wirst dann irgendwie von gefragt, musst dann vor so einer Kommission irgendwie eine Frage und Antwort stellen und so kam es eben dazu. Es war so schrittweise. Und ich muss auch sagen, rückblickend, es ist ja nie so, wenn man merkt es jetzt, wo ich im Ruhestand bin, wenn man von morgens bis abends, das habe ich nicht, aber am Anfang an den Schreibtisch geht und schreibt, es ist ja nicht so, dass du da wahnsinnig effektiv bist. Irgendwann brauchst du eine Pause. Und mir fehlte auch irgendwo der Umgang mit Menschen. Also ich freue mich immer, wenn ich dann meinen Tag habe und kann wirklich nur an einem Buch weiterschreiben. Aber wenn ich das so 10 Tage am Stück habe, fehlt mir was. Und dieses Organisieren mit Menschen, gemeinsam was auf den Weg bringen, das war mir immer wichtig. Und das ist ja auch eine Form des Gestaltens. Und insofern hat sich das eigentlich ganz gut ergänzt. Ich habe die Forschung, die Archäologie aber nie komplett aufgegeben. Also irgendwann habe ich nicht mehr gegraben. Das können auch jetzt Jüngeren machen. Aber ich habe eigentlich immer bis zum Schluss meine Lehre gemacht an der FU, habe einige Leute auch promoviert. Eine Schülerin von mir hat jetzt den Lehrstuhl an der FU und habe eben meine Bücher geschrieben, was ich auch weiter tun werde. Und das war mir eigentlich das Wichtige, dass man sich sozusagen archäologisch, wissenschaftlich resozialisierbar hält. Ne? Also nicht komplett kappen, diese Verbindung. Und das ist das Schöne am Geisteswissenschaftler, anders als ein Physiker, Chemiker. Du kannst ja einfach Bücher schreiben über die Themen. Du brauchst kein Labor, du brauchst keinen Stab an Mitarbeitern. Würdest du eine Grabung machen wollen? Ja. Aber um Bücher zu schreiben, Synthesen zu bestimmten Epochen, das ist das, was mir Spaß macht. Und so ließ sich das meines Erachtens ganz gut verbinden.
Ich hatte ja eingangs gesagt, bekannt bist du vielen als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und da fallen natürlich in deine Amtszeit sozusagen wegweisende Fragestellungen, ob das Humboldt-Forum ist oder die Rückgabe von Raubgut. Das sind alles wahnsinnig spannende Themen, über die du schon viel gesprochen hast, weshalb ich vorschlage, dass wir die überspringen und auslassen und vielleicht hallen sie nach und jetzt mal den Blick werfen auf das, was du aktuell machst, nämlich Kurator des Hauptstadtkulturfonds zu sein. Und als der Hauptstadtkulturfonds eingerichtet wurde, das war so am Anfang von meinem Weg und für uns war das eine sehr nahbare Institution und auch wenn es in den Statuten, glaube ich, schon anders stand, schon eine, die so ein bisschen auch auf Off-Kunst, andere Wege, junge Kunst, vermeintlich oder wirklich Innovatives blickte. Das hat sich, glaube ich, mit den Jahren ein bisschen geändert. Die Institution ist ja auch selber älter geworden. Und ich finde das sozusagen bei dir total spannend, aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal kommst du ja sozusagen richtig aus dem Herz, sozusagen einer der größten Maschinen dieses deutschen Kulturbetriebes, kann man ja schon so sagen. Ich weiß nicht, was waren das, 23 Museen oder ne, dimensionsmäßig und diese Riesenprojekte wie Humboldt-Forum und so und machst da jetzt sozusagen was Kleines, in Anführungszeichen, wie du das dann neu interpretierst für dich und ja, was für eine Aufgabe du für diesen Player siehst. Ich glaube, es sind 15 Millionen Fördergelder, also auch nicht wenig, ne? Schon auch echt viel Geld, mehr geworden mit den Jahren. Aber wie ist das, wie eine Neuerfindung für dich? Oder?
Ja, in gewisser Weise natürlich schon, wie auch der Sprung von der Archäologie zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Neuerfindung war. Und ich habe damals, wenn ich das vergleiche, schon auch überlegt, also damals mehr als jetzt heute, weil ich natürlich jetzt die Kultur- und Kunstszene viel besser kenne. Damals war es ein wirklicher Sprung von der reinen Forschung, eben zum Bereich, wo du für Museen von der Antike bis zum Hamburger Bahnhof, bis zeitgenössische Kunst, Staatsbibliothek und all diese anderen Player, Humboldt-Forum, dann zuständig bist. Aber ich habe so unglaublich viel gelernt in ganz anderen Fächern. Ich habe zur Kunst unglaublich viel gelernt, auch von den Kollegen einfach auch. Ja. Ist ja nicht so, dass jeder alles kann. Man muss nicht alles können. Du musst da, wenn du sowas reißt, so eine Einrichtung leitest, musst du einfach Freiraum schaffen für deine leitenden Mitarbeiter, um es mal so zu sagen, die Museumsdirektoren und so, dass die ihr Programm abspielen können. Du musst, wenn Stellen zu besetzen sind, möglichst gute Leute finden, die kreativ auf diesen Positionen die Arbeit weiterführen. Das ist ja die Aufgabe. Du musst jetzt nicht überall sozusagen kuratieren und so. Und aber in dieser Beschäftigung mit anderen Menschen, aber auch neuen dich, wenn du jetzt einen Direktor für Nationalgalerie suchen musst und so weiter, guckst du dich ja um, lernst Leute kennen, sprichst mit Menschen. Die Architekten David Chipperfield, Jacques Herzog, das waren ganz, ganz großartige Begegnungen. Da sind auch zum Teil Freundschaften entstanden, die ich wirklich nicht missen möchte. Und insofern diese, oder die vielen, über das Humboldt-Forum, die vielen Kooperationen, die wir haben ja jetzt in Afrika, was über die Jahre entstanden ist, auch da wirklich, ob das jetzt in Nigeria ist oder Tansania oder so, wirklich enge Kontakte auch. Und das hat mir die Welt nochmal geöffnet und rückblickend, muss ich sagen, wäre ich in der Alchemie verblieben, hätte ich ein ganz kleines Fenster nur geöffnet gehabt. Da hätte ich zwar wahrscheinlich alles gewusst, so in Anführungszeichen, aber mir wäre so unglaublich viel verborgen geblieben. Und insofern war das, finde ich, diese 17 Jahre SPK wirklich als großes Geschenk. Und wenn ich das jetzt sehe mit dem HKF, ist mir nicht so fremd wie die Stiftung damals, aber ich komme jetzt nicht mehr von der großen Institution oder von der größten Institution in Berlin, den sogenannten Leuchtturm, sondern du bist jetzt verantwortlich und genau wie du es beschrieben hast, den Anspruch haben wir natürlich auch weiterhin. Ich gerade hatte heute mich unterhalten mit Mitgliedern der Jury, dass wir wirklich neue, innovative, künstlerische Programme wirklich ermöglichen. Das ist ein Ermöglichungsfonds, den es kaum mehr in einer anderen Stadt so gibt. Und deshalb der Hauptstadtkulturfonds. Also der Bund gibt 15 Millionen für kulturelle Programme in der Hauptstadt. Und das ist für mich die andere Seite der Kultur in Berlin. Und wenn ich mich jetzt umgucke, Institutionen ansehe, wo ja viele Dinge auch stattfinden, ob das jetzt das Hau ist oder Sophiensäle oder Rambazamba, war ich kürzlich dieses Theater, die mit Down-Syndrom-Leuten arbeiten. Das ist wahnsinnig faszinierend und das Kennenlernen, das ist wirklich, es macht unglaublichen Spaß. Ich bin gerade dabei jetzt, das war ja Mitte Februar, aber Mitte April war Antragsfrist, Anträge abzugeben. Das sind fast 300 Anträge. Also es ist schon auch Arbeit, die das ist, aber das alles zu lesen, sich anzuschauen und dann gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Jury da möglichst sachgerechte Entscheidungen zu treffen, die, wie gesagt, gerecht und fair sind, aber die natürlich auch immer. Und auch da, es werden immer mehr Anträge, das Geld bleibt gleich, wirklich die Besten rauszusuchen. Das ist ich merke es jetzt schon, wie ich wieder ganz Neues dazulerne. Und das finde ich einfach auch eine große Chance, eine große Gelegenheit. Und das Geld ist ja nicht für mich, sondern ich will gemeinsam natürlich zusammen mit der Jury, wir wollen einfach dir wirklich viel ermöglichen an neuen, innovativen Dingen, experimentellen Dingen. Und das muss auch weiterhin das Ausschlaggebende sein für die Bewilligung von Projektmitteln, ne? Also insofern freue ich mich auf diese Aufgabe und bin da jetzt zum Teil auch schon drin, seit 2 Monaten jetzt und finde das nochmal eine super Ergänzung. Und es ist ja so, dass in Berlin es einerseits die Leuchttürme sind, SPK, Philharmonie, Deutsche Oper, Staatsoper, aber es sind eben auch diese anderen Teile unserer Kunst und Kultur. Das ist die andere Seite und die freie Szene vor allem. Ja, zum Teil, wenn man dann auch sieht, unter welch prekären Umständen Künstlerinnen und Künstler dort tätig sind, diese Probleme wird man strukturell auch nicht durch den Fonds nicht lösen können. Aber du kannst einfach Dinge ermöglichen. Und das finde ich total wichtig.
Jetzt habe ich auch aus meiner Biografie heraus den Hauptstadtkulturfonds und vielleicht nicht alle, aber doch viele derer, die das Kuratorium gebildet haben, so ein bisschen als linksubversiv erlebt. Und ich habe keine Ahnung, was deine politische Heimat ist, aber zumindest von der Arbeit der Institutionen habe ich dich nicht als subversiv erlebt, sondern als staatstragend, ist vielleicht jetzt auch gemein, aber mit einer anderen Mission, als vielleicht sozusagen aufrührend zu sein, schon eher was Staatstragendes hatte das ja schon, was Bewahrendes, also strukturell eher konservativ. Siehst du dich da in so einer Tradition oder siehst du das als Bruch oder ist das gar nicht eine Fragestellung, dass du dir anguckst, okay, Hauptstadtkulturfonds, wer hat das denn bislang gemacht, was waren das für Haltungen wie liest du sowas für dich oder?
Also ich glaube, bei solchen Positionen oder Ämtern oder Aufgaben, egal wie man es nennt, das kommt natürlich immer darauf an, was man da gerade übernimmt. Und SPK, klar, das war schon irgendwie staatstragend, ja klar. Ich meine, das war im Stiftungsrat, da saßen Bund und Länder, da saßen so und so viele Minister, Ministerinnen um einen herum oder Staatssekretäre und so. Und da merkt man schon die Bedeutung der Einrichtung insgesamt. Und man will natürlich Erfolg haben in dieser Funktion, aber der bemisst sich letztendlich nur daran, was erreiche ich für die Einrichtung. Und das ist eine zentrale Aufgabe. Und jetzt ist es wieder eine ganz andere Aufgabe. Und also ob man jetzt subversiv oder eher konservativ, also bin ich nicht als konservativen Menschen. Ich habe mir versucht, auch politisch mich jetzt nicht unbedingt irgendwo zuzuordnen. Ich bin der ich bin und basta. Aber trotzdem würde ich mich eher so linksliberal eigentlich einordnen. Und kenne aus vielen Parteien, eine jetzt nicht, aber aus allen anderen eigentlich Leute, die ich schätze und mag, bis hin zu den Linken. Und auch Leute, mit denen ich nicht so gut zurechtgekommen bin. Das ist ganz normal. Und das, finde ich, das macht die demokratische Parteienlandschaft bei uns eigentlich aus. Wie gesagt, Ausnahme einer Partei. Und jetzt ist es so, dass man natürlich, was ganz anders gefordert ist. Der AKF ist nichts Staatstragendes. Es gibt natürlich da auch die großen Einrichtungen, die mal einen Antrag stellen und so. Aber im Endeffekt überwiegend ist es einfach für einen ganz anderen kulturellen Bereich, für eine ganz andere Szene. Und deshalb muss man deren Nöte, deren Bedürfnisse kennenlernen, auch lernen. Natürlich ist es absurd zu glauben, ich beherrsche also jetzt alles von Performance bis Literatur und so weiter, Film. Dafür gibt es ja die Jury mit den Fachleuten aus den einzelnen Gebieten, die auch im Übrigen alle Anträge lesen, die wir gemeinsam dann diskutieren. Und einfach auch dann da wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen, gemeinsam, die den Künstlerinnen und Künstlern wirklich helfen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und natürlich gibt es da, wenn man jetzt Theater oder Performance nimmt, da gibt es die Fachleute in der Jury, die die Expertise mitbringen, die Insicht haben. Und wenn ich so einen Antrag sehe, würde ich nicht behaupten, dass ich Fachmann dafür bin, aber ich habe natürlich schon eine gewisse Erfahrung im Kulturbereich und habe eine Außensicht darauf. Und diese Diskussion aus der die Innen- und die Außensicht zusammenzubringen und dann eine gute Entscheidung zu treffen und voneinander zu lernen, das ist, glaube ich, total spannend. Und insofern ist dann logisch, dass man, also wenn man irgendwie die Staatsbibliothek unter Linden eröffnet, ist klar, dass er mit Schlips und Kragen dahin geht. Und wenn man jetzt in irgendein Theaterstück in Neukölln eröffnet, dann geht man da anders hin, das ist logisch. Aber das ist für mich, muss sagen, auch durchaus ein bisschen entspannter, lockerer. Ne? Das sind auch die Erwartungen, die man an ein Amt hat und an diejenigen, die das Amt ausfüllen. Und ich habe bei der Stiftung, war ich der Meinung, ich muss mir ja nicht erfüllen, aber ich sollte sie erfüllen, auch aus Respekt vor dem Amt. Das mag vielleicht ein konservatives Denken sein, aber so habe ich es einfach gesehen. Und jetzt ist es wieder ganz anders und ich finde es durchaus auch befreiend. Also ich habe unter dem anderen nicht gelitten, ich habe das auch genossen, aber es war dann nach 17 Jahren dann auch mal gut und jetzt wird es für 2, maximal 4 Jahre, ist ja diese Tätigkeit, wird es halt anders sein. Und ja, also ich freue mich darauf.
Wenn man sich diese, ich würde jetzt mal sagen, die Traditionslinien der Kulturpolitik ansieht, dann stand ja eine linke und auch grüne Kulturpolitik oft für auch eine Instrumentalisierung von Kunst und Kultur für politische Ziele. Nachhaltigkeit war im in den letzten Jahren ja schon so ein Thema, wo auch ganz klar Gelder mit Auflagen versehen wurden. Währenddessen konservative Kulturpolitik lange ja dafür stand, dass die Freiheit der Kunst die Freiheit unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und je doller, desto besser, weil man sich dann feiern konnte als frei. Weshalb auch paradoxerweise für innovative künstlerische Projekte zuweilen eine konservative Kulturförderung gar nicht schlecht war. Wir erleben da jetzt ja eine Wende, die in meiner Beobachtung leider eigentlich von der AfD ausging und jetzt von Teilen der CDU übernommen wird, dass man natürlich mit Kultur auch Agenda-Setting machen kann und auch aus konservativer Perspektive beginnt Kultur Politik zu betreiben und Kultur aufzuladen. Und der Kulturstaatssekretär Weimer hat ja in verschiedensten Kontexten davon sich reden machen lassen. Und du hast dich ja auch schon positioniert und warst ja auch damit konfrontiert. Ich glaube, dass auch bei dir die Jury eben nicht nur kritisch angeguckt wurde, sondern eingegriffen wurde. Wie hast du das erlebt? Wie positionierst du dich da als Kampfsportler? Habe ich gesagt, du bist Judoka mit, ich weiß nicht wie viel schwarzen Gürteln, aber einigen. Wie gehst du damit um?
Also das ist in der Tat eine Veränderung, die sich hier vollzieht. Und ich kenne also durch die Zusammenarbeit jetzt schon mehrere Staatsminister. Ich fing mit Bernd Neumann an, aber ich kenne auch alle anderen vorhergehenden. Christina Weiß bis hin zu Michael Naumann sind wir befreundet, telefonieren ab und zu. Also ich kenne wirklich die ganze Reihe und ab Neumann auch aus der Zusammenarbeit. Und ich habe immer, Bernd Neumann, das schätze ich auch an ihm, war immer so, und der war nun wirklich ein konservativer CDU-Politiker, aber er hat einfach gesagt, meine Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen für die Kultur zu verbessern und der Kultur Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Das war auch die Grundhaltung von seiner Nachfolgerin Monika Grütters, genau das, was du beschrieben hast. Und das ist die Kultur, das braucht die Kultur. So muss es eigentlich sein. Bei der Instrumentalisierung, wenn es rot-grün wird, in dem Moment, wo es für die richtigen Dinge ist, also ich meine, es war klar, Nachhaltigkeit, wir müssen irgendwie umdenken. Auch die Museen müssen umdenken. Es kann nicht sein, dass ihr in wahnsinnige, jetzt bei den Sanierungsmaßnahmen, dass irgendwie Energieeinsparung gar nicht berücksichtigt worden ist. Einfach weil die Pläne wurden früh gemacht und 10 Jahre später beginnt man mit etwas. Ne? Das ist eine so dermaßen Dehnung der Realisierung, in der Realisierung der Aufgaben, was man da umdenken muss. Aber ich glaube, das ist unabhängig von der politischen Haltung, ist es so. Und selbst die Frage des kolonialen Kontexts bei den Sammlungen, dass wir den Beschluss gefasst haben, die Benin-Bronzen zurückzugeben, war unter Monika Grütters. Also, ne, die eine CDU-Kulturpolitikerin war. Also, das war gar nicht so scharf getrennt früher. Und jetzt haben wir halt so eine Richtung, die ich wirklich schwierig finde. Und weil du gesagt hattest, die Jury im Hauptstadt Kulturfonds, es ist inzwischen klar, da ist niemand durchs Haber-Verfahren gekommen. Das wäre, glaube ich, sonst echt ein Problem. Das ist der Jury auch nochmal vermittelt worden, weil die natürlich mir auf einen Brief geschrieben haben und so weiter. Und diese Unabhängigkeit der Jury, also für mich muss das Grundgesetz ausschlaggebend sein. Und die Freiheit der Kunst, wo sie nicht andere Freiheiten oder andere Gesetze und andere Grundrechte sozusagen mit anderen Grundrechten kollidiert, muss das oberste Primat sein. Das kann etwas grauenvoll, schrecklich sein, aber deshalb, solange es von der Kunstfreiheit gedeckt ist, muss man das akzeptieren. Und ich finde halt auch diese Frage jetzt, auch Dinge, die mit diesen drei Buchhandlungen und so, die wahrscheinlich jetzt jeder kennt, vorher kannte sie kein Mensch, dass man, also Demokratie, also so stabil ist sie doch noch, ja, dass wir das auch noch aushalten, dass es kritische Stimmen gibt. Und das gehört zu dieser Vielfalt einfach dazu. Und ich habe ein bisschen Angst, dass hier eine Strategie langsam etabliert wird, die dann, wenn mal Radikale an der Macht sind, und ich meine, wir wissen, die Landtagswahlen, die uns anstehen in diesem Jahr, wird man mal sehen, natürlich bedenkenlos übernehmen. Man kann sie noch nicht mehr vorwerfen, sagen, das haben wir die Konservativen auch schon gemacht. Na, und da, aber dann nochmal mit ganz anderen Aspekten, die dann eine Rolle spielen, was also hier irgendwo national wertvoll ist, die Identität. Und wenn man sich die Texte der AfD in Sachsen-Anhalt anschaut, die Auslastung übers Bauhaus, da denke ich, hallo, bin ich hier in den 1930er Jahren oder wo bin ich hier eigentlich? Und das finde ich das Schwierige. Man müsste gerade jetzt ein klares Zeichen setzen, die Freiheit der Kunst geht über alles. Es gibt Dinge, die finden wir furchtbar, aber es ist Freiheit der Kunst. Solange sie nicht sozusagen die Menschenwürde und anderes in irgendeiner Form Volksverhetzung, irgendwelche Straftaten da sind, aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Und zu sagen, jeder kann alles tun und alles sagen, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber das muss ja der Staat nicht fördern. Naja, das ist so eine Sache, weil ich meine, die Frage ist, wer nicht keine Förderung bekommt, kann er dann überhaupt noch seine Kunst ausüben? Ne? Das ist auch schwierig. Das Argument sticht, finde ich, auch nicht so ganz. Und insofern muss man, glaube ich, jetzt aufpassen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das irgendwie, dass es langsam ein bisschen beigelegt wird. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber ich würde mir wünschen, wenn wir wieder dahin kämen, wo eine konservative CDU-Kulturpolitik vor einigen Jahren war.
Genau, ein lustiges Bild, dass man sich danach zurücksehnt, aber vor dem Hintergrund der Argumentation auch für mich total nachvollziehbar, wenn man nach vorne guckt. Du hast das ja angerissen mit den anstehenden Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch die Umfragen bundesweit müssen ja kein Ostbashing betreiben. Auch die Umfragen bundesweit sehen die AfD als stärkste Partei. Und das, man kann natürlich sagen, nein, die werden ja keine MinisterInnen stellen, aber das weißt du ja gut genug aus deiner Erfahrung. Die sitzen dann in Ausschüssen und so weiter und bestimmen dadurch natürlich die Arbeit der Kulturinstitutionen massiv mit. Ja, sie stellen große und kleine Anfragen und. Insofern ist eine weitere Polarisierung ja doch eher zu erwarten und ich glaube schon, die Frage auch für Fördereinrichtungen ist, wie positionieren sie sich diesbezüglich, ja, und wie machen sie, wie verteidigen sie das, was uns als Kulturschaffenden total wichtig ist?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, wo ich auch keine Antwort habe, insofern, als ich nicht voraussehen kann, wie die Dinge sich nun wirklich entwickeln. Aber es ist vollkommen klar, das ist kein Ostphänomen mehr, das ist gesamtdeutsch. Und wir müssen auf jeden Fall in den Bereichen, wo man Verantwortung hat, wie jetzt in meinem Fall im Habscher Kulturfonds, wir müssen weiterhin nur eines ernst nehmen, das ist das Grundgesetz. Das muss für uns ausschlaggebend sein und uns jeglicher andere Einmischung widersetzen. Den schlimmsten Fall will ich jetzt mal nicht annehmen, aber ich bin gespannt, wie diese ganze Entwicklung weitergeht. Es gibt ja Fälle wie Ungarn, Niederlande, wo es dann zu einer Gegenbewegung wieder kommt. So weit sind wir jetzt noch nicht. Ob wir jetzt am Anfang von etwas stehen oder ob es so weit gar nicht kommt, das wird man alles sehen. Das ist im Augenblick schwierig, aber es macht einen schon sorgenvoll, wenn man sieht, welche Zustimmung es gibt. Und das ist irgendwie auch so ein Punkt, dass die Menschen in Deutschland irgendwie keine Geduld mehr haben. Also das gehört zur Demokratie dazu, dass man diskutiert, dass es dauert, dass man Kompromisse schließt und nicht einfach durchregieren kann. Und dass man aber jetzt in demokratischen Parteien, und das ist doch auch klar, eine SPD, die in einer ganz schwierigen Situation ist und eine CDU, von der man ganz starke und vehemente Reformen erwartet, dass das nicht so einfach zusammenkommt. Also da muss man ja nicht so, das sollte doch jeder begreifen können. Und dass man da keine Geduld mehr hat, das ist schwierig. Denn wie sieht die Alternative denn aus? Ja, das ist immer die Frage zur Demokratie. Und das, man fängt an, die Demokratie so stückweise sozusagen zu filettieren. Und das finde ich das Gefährliche dabei. Und natürlich haben wir jetzt besondere Herausforderungen, das ist ja klar, mit Migration und die Energiepreise, die Kriege in der Ukraine, im Iran, die mit enormen Auswirkungen. Aber muss man doch auch klar machen, sowohl die Ampel als auch jetzt, die jetzige Regierung, haben extrem schwierige Rahmenbedingungen, wie sie vielleicht nie schwieriger waren. Und das muss man auch mal anerkennen.
Vielleicht noch eine Frage, die ein bisschen spekulativ ist und für mich noch schmerzhafter als manche andere Überlegungen, die wir haben anstellen müssen. Du hast jetzt auch ein bisschen argumentiert in die Richtung, wie sich die Kunst verteidigt gegenüber etwaige Eingriffe, Angriffe, Anmaßungen von rechts. Wenn man das jetzt aber weiterdenkt, und ich für meine Hochschule denke mir immer, naja, wir sind halt eine Kunsthochschule in Hamburg, so what? Aber wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, an der Universität in Halle unterrichten würde, würde ich irgendwann davon ausgehen, dass auch in meinem Hörsaal 40% der Studierenden AfD wählen. Und dementsprechend würde ich mir auch irgendwann vorstellen, dass rein statistisch gesehen 20% der Antragsteller oder 18 des Hauptstadtkulturfonds AfD wählen, wenn so viele in Berlin AfD wählen. Jetzt mag die Kunstszene noch ein bisschen anders sein, aber irgendwie wird sich ja dieser politische Wandel auch in der Kunstproduktion oder in denen, die Kunst produzieren, widerspiegeln. Und so sehr ich vorhin bei deinem, für mich gilt nur das Grundgesetz, sozusagen nicke bei der Vorstellung, dass dann irgendwann, I don't know, Ausstellungsanträge über deutsche Landschaftsmalerei, wo die Tonalität nochmal eine ganz andere ist als das, was wir bislang an deutschen Landschaftsmalerei-Ausstellungen gesehen haben. Also eine deutsche Romantikausstellung kann man so und so machen. Was für Kriterien setzt man da an? Wie geht man mit sowas um? Oder sagst du, komm Friedrich, jetzt übertreib's nicht, das ist alles Spekulation, mal nicht an die Wand.
Das ist spekulativ, im Endeffekt, auch wenn man das Grundgesetz ernst nimmt, wenn ein toller, experimenteller, innovativer Antrag gestellt wird, ob der Antragsteller AfD gewählt hat oder nicht, müsste dann eigentlich egal sein. Es geht um die Qualität des Antrags. Nur ob das so ein Antrag sein wird, ist die Frage. Und dann wird man sich natürlich überlegen, wenn so ein Instrument wie der Hauptstadtkulturfonds weiterhin, und der soll ja national, internationale Strahlkraft der Kultur in Berlin verleihen, also die Qualität muss weiterhin das oberste Kriterium sein. Wenn er das nicht mehr erfüllt, wenn es dann so eine Deutschtümelei absackt, dann glaube ich, ist dieses Förderinstrument, dann müsste man zumindest auf jeden Fall einen anderen Kurator haben, wenn man sowas, und wahrscheinlich auch eine andere Jury, wenn man sowas sozusagen dann fördern will. Aber dann hat sich das eigentlich überlebt. Aber so weit will ich jetzt noch nicht denken. Denn ich glaube nicht, dass sich das verbinden lässt. Ne? Also nicht nur, was man wählt, ist eine Sache, aber eine Haltung und mit all den, dass da solche Anträge entstehen, solche Projektideen, wie ich sie jetzt gerade mit den Anträgen auch lese, das kann ich mir nicht vorstellen. Was nicht heißt, dass man auch über Landschaftsmalerei was, aber es muss dann qualitätvoll sein, nicht irgendwie deutschtümelig oder sonst wie. Darauf, glaube ich, müssen wir schon achten, gerade auch mit unserer Geschichte. Ne? Das ist, und das heißt jetzt nicht, dass nur Postkoloniales und so weiter eine Rolle spielt. Das ist auch gar nicht bei den anderen, auch gar nicht der Fall. Diese Offenheit für alles, die muss da sein und dann die Qualität. Und ob dann so eine Qualität noch kommt?
So, jetzt müssen wir noch irgendwie die Kurve kriegen, dass das kein düsteres Ende dieses Podcastes wird. Denn das wollen wir beide nicht. Ich stelle immer am Ende die Frage nach dem Fantasiemuskel, der namensgebend ist für den Podcast. Also die Vorstellung, dass wir alle irgendwie so eine Gabe haben, uns Dinge vorzustellen und auch sie uns so vorzustellen, dass wir dann Lust haben, sie anzupacken, dass wir eine Fantasie haben. Manche haben sie mehr, manche haben sie weniger. Und wir glauben, dass man das vielleicht auch trainieren kann. Hast du sowas wie einen Fantasiemuskel oder kommen dir die Ideen für das, was du machen willst, was du unterstützen willst, sozusagen zugeflogen, oder gibt es irgendeine Praxis, eine Übung, die du auch anderen empfiehlst, wie sie ihre Offenheit für Neues, die du ja selber praktizierst und gut beschrieben hast, wie sie die sich aufrecht erhalten oder aneignen?
Also ich glaube, ganz schwierig ist, ich weiß nicht, ob ich ein Mensch mit besonders viel Fantasie bin, also jetzt künstlerischer Fantasie, aber also ich bin kein schlechter Zeichner, aber ich werde nie Grafiker geworden, um es mal so zu sagen. Ich habe früher ganz ordentlich Klavier gespielt, aber ich wäre nie Musiker geworden. Aber ich glaube, die Offenheit, immer Neues kennenzulernen, da auch ein bisschen mutig zu sein und nicht immer nur zu sagen, ich mache das erst, wenn ich das total beherrsche, so ein Sicherheitsdenken, sondern richtig auch mal mutig, mal ins Risiko gehen. Das ist, glaube ich, das hat mich im Leben eigentlich immer weitergebracht und ich habe unglaublich viel immer dazugelernt. Und ansonsten ist mein, was die Ideen betrifft, ich brauche immer eine konkrete Fragestellung oder Problemstellung und dann kommen auch Ideen. Das ist vielleicht eher die Haltung des Wissenschaftlers, sehr pragmatisch zu sein, aber das hat mir im Kulturbereich nie geschadet. Vor allem in dem Kulturbereich, entweder wie bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ja nicht selber kuratierst, sondern Dinge ermöglichst, Bauprojekte auf den Weg bringst, Politiker überzeugen muss, dass sie etwas fördern oder jetzt auch im Hauser Kulturfonds, wo du ja sozusagen andere unterstützt, ne, ist, glaube ich, diese pragmatische Denkweise ganz, ganz gut und daraus dann eben Ideen entstehen lassen, wie man einmal Probleme, die sich ergeben, Herausforderungen, wie man die bewältigt.
Lieber Hermann, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Dabeisein.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.